Wenn der Asphalt flimmert, die Sonne brennt und schon der Gedanke an Lasagne Schweißausbrüche auslöst, was kommt dann auf den Tisch? Sommerhitze trifft Sommerküche. Wie euch Tomaten vor Sonne schützen, was dem Körper gut tut, wenn es draußen 35 Grad sind und wie ihr es schafft, leicht zu essen, ohne dass es langweilig wird. Das erfahrt ihr heute bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Iss, dem Ernährungspodcast für alle, die das Thema Ernährung nicht nur besser verstehen möchten, sondern auch noch wissen wollen, wie Gesundes am besten schmeckt. Mein Name ist Achim Sam, ich bin Ernährungswissenschaftler. Ich verrate euch, wie ihr das Beste und Gesündeste aus eurem Essen rausholen könnt. Und zuständig für den guten Geschmack und wie es noch dazu maximal lecker wird, verrät euch die Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallihallo!
Liebe Antonina, bei uns brennt gerade der Planet.
Wirklich?
Hier im Spessart bei Aschaffenburg, 35 Grad. Was hast du die letzte Woche erlebt?
Du, ich muss sagen, also ich bin ja ein totaler Sommermensch. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir kann es wirklich nicht heiß genug sein. Aber bei uns ist es ja immer so, dass du wirklich, mal hast du 18 Grad und jetzt geht es einfach auf 35 und das ist wirklich schon ein bisschen mühsam. Und da werden wir heute wirklich ganz cool darüber reden. Und ich freue mich auch richtig, weil du kannst da echt schöne Sachen machen. Und ich bin sehr gespannt, was du mir heute alles wieder verrätst, dass ich das dann auch wieder mit nach Hause nehmen kann.
Ich auch. Ich muss sagen, ich betätige mich gerade wieder so ein bisschen mehr sportlich. Also ich habe zweimal bin ich Rad gefahren. Ich weiß, dass das jetzt nicht die klügste Idee ist bei 35 Grad. Aber ich liebe das eigentlich auch. Also ich mag das, wenn der Planet irgendwie so brennt. Aber es hat mich danach auch ganz schön hingelegt. Und ich habe mich aber auch mal wieder besonnen, wie wichtig es ist, dann auch das Richtige zu trinken bei so einem Wetter. Also auch da gehen wir heute drauf ein. Aber wie war es denn bei dir? Was läuft eigentlich so im Restaurant und so? Ist da überhaupt was los bei dem Wetter?
Oder ja, tatsächlich ist da wirklich viel los bei uns im Restaurant. Auch wenn es warm ist, die Leute sitzen draußen, man hat eine gemütliche Atmosphäre. Gerade die lauen Abende sind natürlich super schön. Aber die Küche ändert sich natürlich sehr. Ja, also ich denke auch, du wirst nicht eher den Schweinsbraten bestellen bei der Hitze. Obwohl, es gibt ja Ausnahmen, aber wir brauchen eher was Leichtes, was leicht verdaulich ist und aber trotzdem raffiniert ist und einfach zu kochen. Das ist immer ganz schön wichtig und so stellt sich das Ganze auch da, eher vielleicht ins Rohkost zu gehen, wirklich auch in Salate. Die Suppen vielleicht nicht ganz heiß, eher warm, also so lauwarm, dass man sagt, okay, nicht übertrieben und dann funktioniert das echt gut.
Aber bist du so flexibel, kannst du da auch so schnell umstellen, also dass du auf die Temperaturen eingehst, also ja. Wenn es jetzt so heiß ist, dass du wirklich dann was machst, was leichter ist, besser bekömmlich und was die Leute auch essen?
Ja, auf jeden Fall. Also das musst du einfach auch. Es gibt Tage, wie gesagt, und bei uns, da hat es einfach mal 18 Grad und es regnet und du denkst wieder, oh je, es ist auf jeden Fall wieder kühler. Und wenn es so heiß ist, dann musst du sagen, okay, heute gibt es eben das Ganze etwas leichter, etwas bekömmlicher, weil du fühlst dich danach sonst super voll. Und du hast, glaube ich, auch nicht ganz so viel Hunger. Ich bin gespannt, was du mir später noch erzählst darüber, weil mir geht es einfach so, der Appetit ist natürlich auch nicht so extrem, wenn es so heiß ist. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was du mir dann...
Da habe ich ein bisschen was zu erzählen. Ja. Also das, was unser Gefühl so hergibt, da gibt es auch Studien zu, die auch das bestätigen, dass man tatsächlich weniger Hunger hat. Aber ich würde sagen, ne, bevor wir schmelzen hier...
Genau, bevor wir schmelzen, lass uns mal schauen, was bei der Hitze eigentlich im Körper passiert.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Also bei mir ist es so, ich habe echt weniger Hunger. Ist es Mythos? Ist es nicht? Ist es bei dir so oder bildet man sich das ein?
Nee, das ist keine Einbildung. Also das, was man immer so fühlt, ne, dass man jetzt wirklich keine Lust hat. Oder wenn man mal im Süden ist, dann hat man tatsächlich weniger Appetit, weniger Hunger. Also ein Gedanke an Schweinsbraten oder so eine schöne feiste Lasagne oder so ist da eigentlich weit hin. Und dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung, weil unser Hormon drosselt bei Hitze die Produktion von Ghrelin. Das ist unser Hungerhormon oder das Magenknurrhormon. Und es regt den Appetit an. Der Gegenspieler ist übrigens Leptin. Mhm. Das ist unser Sättigungshormon. Und das ist ganz spannend, weil der Körper reguliert quasi bei Hitze dieses Ghrelin runter. Das heißt, wir haben bei Hitze tatsächlich weniger Hunger. Und gleichzeitig will der Körper keine zusätzliche Wärme erzeugen, ist ja auch ganz klar. Also wenn ich viel esse, wird auch Verdauungsenergie und Wärmeenergie erzeugt. Also Verdauen kostet Kraft und Energie und dabei entsteht eben Wärme. Man nennt das den thermischen Effekt der Nahrung, also quasi Essen ist die Körperheizung. Und wer will das bei 30 Grad? Also das ist natürlich das Bestreben, dass er uns eher kühl hält und nicht zusätzlich. Also wir sind ja eher auf Energieeffizienz ausgelegt, der Mensch. Und da versucht er uns eben nicht zu belasten und deshalb reguliert er dieses Ghrelin runter. Das heißt, wir haben weniger Hunger, dass man auch nicht zusätzliche Wärme erzeugt. Man kennt das vielleicht, ich habe gerade einen Kaffee getrunken, blöderweise, bei 35 Grad und mir steht jetzt der Schweiß auf der Stirn, weil natürlich auch das Wärme erzeugt und das will der Körper eigentlich vermeiden. Also bei hohen Temperaturen sinkt die körpereigene Produktion des appetitanregenden Hormons Ghrelin. Was das Hungergefühl reduziert und die Verdauung erzeugt Wärme, also dieser thermische Effekt, ca. 10% der Mahlzeit, was bei Hitze als unangenehm empfunden wird und zu geringer Nahrungsaufnahme führt. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass das unter anderem ein Grund ist, warum in wärmeren Ländern nicht nur die mediterrane Küche die Menschen gesünder macht, sondern auch die Sonne. Mhm. Weil mehr Sonne bedeutet auch weniger Hunger, habe ich ja gerade erzählt. Weniger Hunger heißt weniger Übergewicht. Weniger Übergewicht bedeutet weniger krank. Stichwort metabolisches Syndrom, Diabetes Typ 2 und so weiter. Und außerdem in sonnigen Ländern, wärmeren Ländern, läuft die Vitamin-D-Synthese besser und die hat wiederum einen Einfluss aufs Immunsystem und auch einen gesunden Stoffwechsel. Also ich glaube nicht, dass nur die mediterrane Kost dafür verantwortlich ist, dass die Menschen da gesünder leben, sondern auch die Sonne, also das Licht und auch das Gemüt da einfach besser ist und so. Also ich glaube, dass man auch die Studien immer, ja, also komplexer betrachten muss. Das ist bei Ernährungsstudien immer das Problem. Aber ich glaube, dass uns Sonne generell, wenn man natürlich sich auch vor Sonne schützt, dann, wenn es angebracht ist, aber uns eigentlich gut tut, also uns nicht nur schlanker macht, schlank hält, sondern auch, zum besseren Stoffwechsel führt und zu einem besseren Gemütszustand.
Ja, es geht mir auch so. Also das kann ich eigentlich nur bestätigen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also es gibt dafür, für das Gefühl, was wir eigentlich alle haben, ich gehe mal davon aus, dass man das kennt, dass man natürlich, wenn so eine Hitze ist, weniger Hunger hat. Dafür gibt es halt eben auch Studien, die das belegen und auch eine Stoffwechselsituation. So. Also und es macht auch Sinn, es macht wirklich Sinn, dass wir bei Sonne, bei Hitze weniger Hunger haben.
Das hört sich alles nach sehr viel Input an für Sommer und Sonne und für eine schlankere Figur auf jeden Fall.
Naja, also bei mir kann da die Sonne nicht oft genug scheinen.
Ja, wahrscheinlich. Nein, bei mir auch nicht.
Ich bin ja auch eher Figurpendler und merke, dass es aber im Sommer auch deutlich runtergeht. Ne? Also da tue ich mir einfach weniger schwer, als im Winter irgendwie das Gewicht zu halten oder nicht zuzunehmen.
Ja, klar. Ja, macht jetzt auch Sinn von dem Ganzen. Aber was sagst du, was sind Lebensmittel für dich, was im Sommer unverzichtbar sind oder welche wichtig sind, wo auch nicht so schwer vielleicht im Magen liegen? Und klar habe ich da auch meine Einstellung dazu, das sage ich dir später noch. Ich bin gespannt, was du mir jetzt dazu erzählen kannst.
Also empfohlen sind ja ganz grundsätzlich immer Lebensmittel mit einem hohen Wasseranteil und eher kalorienärmere Lebensmittel, also dass man eben nicht zusätzlich Energie aufwenden muss und in diesen Hitzestau kommt. Also Lebensmittel wie Melone oder Gurke, Beeren, aller Art, Salate, Joghurt. Die hydrieren, belasten den Magen wenig und liefern tolle Nährstoffe. Also ein Skyr, eine Buttermilch oder so. Oder kannst du ja nachher noch ordentlich was zu sagen. Aber wenn ihr mich fragt, was mein absolutes Sommer-Highlight-Lebensmittel ist, dann würde ich tatsächlich sagen, die Tomate. Die enthält nämlich viel Flüssigkeit und gleichzeitig sieht man auch in Studien, dass wer regelmäßig Tomaten isst, der kann tatsächlich einen natürlichen Haut- und Sonnenschutz aufbauen und sich anfuttern. Das ist tatsächlich so. Verantwortlich dafür ist nämlich das Lycopin. Das ist ein irre gesunder Inhaltsstoff. Und außerdem steigt der Anteil an Prokollagen in der Haut. Das ist das Protein, was für die Hautstraffheit verantwortlich ist. Es gibt beispielsweise Untersuchungen aus Manchester, die zeigt, dass 4 Esslöffel Tomatenmark, das ja sehr viel Lycopin enthält, pro Tag über 3 Monate dazu führt, dass der Hautschutz deutlich erhöht und verbessert ist und einen um 33% höheren Schutz gegen Sonnenbrand entwickelt. Und außerdem erhöhte sich der Anteil an Kollagen in der Haut, also das ist das Protein, das für die Hautstraffheit verantwortlich ist und das im Alter abnimmt. Also auch da macht es Sinn, Tomaten zu essen.
Viele Tomaten machen mich schön. Ich habe das
schön,
jetzt.
Genau, schön und schützen straff die Haut.
Und schützen und
schön,
die Haut.
Schön und straff.
Oder?
Also, das bist du ja. Aber
danke
schön. Ja, also natürlicher Sonnenschutz und schützt die Haut eben vor Alterung. Und was bei Tomaten interessant ist, grundsätzlich bin ich ja gegen Gewalt, aber bei Tomaten macht es durchaus Sinn. Die haben ein bisschen Haue gern und die werden auch gern gequält und stark erhitzt, weil sich da nämlich der Lycopingehalt, also wie gesagt, das ist der besonders gesunde Inhaltsstoff in Tomaten, es ist dieser rote Pflanzenfarbstoff, die der Farbe, die der Tomate die Farbe mhm. gibt. Und die Tomate, das ist ganz irre, die merkt, wenn man die vom Strauch zupft. Mhm. So. Und dann fängt die an, viel von diesem Lycopin zu produzieren, also um sich vor Fressfeinden zu schützen.
Okay.
Und das ist für uns aber sehr gesund. Und dieser Lycopingehalt explodiert, wenn Tomaten gestresst werden. Also wie gesagt, mhm. man zupft die ab. Und wenn man die Tomate erhitzt, dann explodiert nahezu dieser Stoff, also das Lycopin. Mhm. Also eine Tomate wird immer gesünder, je öfter man die einkocht und je häufiger. Also es macht durchaus Sinn, ne? Also für dein Rezept dann.
Ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich was Schönes später für euch, aber es kommt dann.
Durchaus Sinn, wenn man die richtig einkocht, deshalb auch Tomatenmark so besonders gesund gut. ist. Mhm. Und dann immer wieder erwärmt. Also wie es früher in Italien die Oma gemacht
ja,
hat oder wie es heute noch so ist, dass sie eigentlich immer besser wird oder auch leckerer wird, so eine Tomatensoße, je häufiger man die erhitzt.
Ja, das stimmt. Umso öfter man sie kocht, das ist ja oft so, dass man sagt, okay, am ersten Tag schmeckt es vielleicht so, am zweiten, aha, und am dritten macht es auf einmal so Bums.
Genau, also da schmeckt's und am dritten macht es richtig Bums.
Ja, wenn ich das so sagen kann, aber so ist es. Ne?
Ja, und die wird auch immer röter. Ne? Ich weiß nicht, ob das, also die wird nicht fahler oder wird grau oder so, die Tomate, sondern die gewinnt, die produziert immer mehr bis zum totalen Verderb dann letzten Endes an diesem sekundären Pflanzenfarbstoff Lycopin. Und auch ganz spannend ist, wenn du mich fragen würdest, welche Tomaten würdest du denn nehmen? Ich würde die ganz klein nehmen. Also je kleiner die Tomate, umso höher ist das Verhältnis oder der Gehalt an Lycopin. Also die Mini-Tomaten oder diese Cherry-Tomaten, die enthalten 30% mehr Lycopin als die nächstgrößere Variante oder so diese Kirschtomaten. Mhm. Das liegt daran, dass der Inhaltsstoff halt eben überwiegend in der Schale sitzt. Ne? Und je kleiner die Tomate, umso höher und größer ist der Schalenanteil. Und deshalb ist das Verhältnis besser bei den kleinen Tomaten. Deshalb sind die viel gesünder.
Boah, haben wir schon wieder viel gelernt. Also ich muss sagen, ich wusste nicht, dass kleine Tomaten besser sind.
Gesünder.
Gesünder meine ich, ja, auf jeden Fall. Also sehr interessant.
Und wenn du noch einen Schuss Olivenöl dazu haust, dann kann man das Lycopin noch besser aufnehmen.
Nochmal, okay. So. Ja. Und wahrscheinlich die Schale ist auch wichtig. Das ist eine Frage, wo ich dann immer habe. Weil viele vertragen es nicht, die Schale, und sagen, aber wenn ich es doch auskoche und es danach dann passiere, habe ich also zwei im Eim. Ich passiere es dann ab und dann habe ich die Schale ausgekocht, alles mit drin.
Genau, das wäre eigentlich ideal, ne? Also dass du richtig mit durchdrückst. Und das Erhitzen wichtig, weil die Tomate eben gewinnt durchs Erhitzen. Es ist anders, wie man, oder oft so, und das hat sich in den letzten Jahren erst so entwickelt, dass früher hieß es ja immer möglichst frisch und dann direkt vom Feld in den Mund und so weiter. Das stimmt und ist für bestimmte Lebensmittel ist das richtig, aber es gibt auch eben wie beispielsweise die Tomate, wo es nicht stimmt. Die gewinnt mit der Lagerung. Und es gibt noch, also auf Platz 2 von meinen Sommerlebensmitteln wäre tatsächlich dunkle Schokolade, weil die auch gut ist für die Hautgesundheit. Es gibt ja viele Mythen, die sich um Schokolade ranken, beispielsweise, dass sie dir auf wundersame Weise Pullis schrumpfen lässt. Das stimmt aber tatsächlich, wenn du zu viel Schokolade isst, dann werden die Pullis kleiner. Ne?
Ja gut, okay, doch.
Denk mal drüber nach.
Das hat einen Moment gedauert.
Und außerdem heißt es immer, dass Bitterschokolade, also insbesondere dunkle Bitterschokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 60%, noch besser ist, ab 85% stimmungsaufhellend sein soll, den Blutdruck sinken lässt, gut fürs Herz-Kreislauf-System ist und unsere Hirn- und Gedächtnisfunktion unterstützt und verbessert. Und außerdem sollen 40 Gramm Bitterschokolade am Tag die Leistungsfähigkeit beim Laufen steigern. Das sind alle so Fakten. Ja, da gibt es Untersuchungen zu. Natürlich ist das jetzt nicht irgendwie randomisiert und eine evaluierte Studie, aber zumindest gibt es da Indizien, die darauf hindeuten. Was super interessant ist, wie ich finde, und das ist durch mehrere kleine Studien belegt, dass dunkle Schokolade vor Hautschäden schützen kann und das Hautbild verbessern kann. In der koreanischen Studie war die Haut von Frauen nach 6 Monaten deutlich glatter, elastischer und besser gegen UV-Strahlung geschützt, wenn die Bitterschokolade gegessen haben. Und Grund dafür ist, dass die dunkle Schokolade eben wahnsinnig viele Antioxidantien enthält, vor allem Flavonoide, die helfen, die Haut vor Schäden durch freie Radikale zu schützen. Also das ist die freie Radikale, ja, die entstehen durch die Sonneneinstrahlung. Und außerdem fördern die Stoffe die Durchblutung der Haut und können so eben für ein besseres Hautbild sorgen. Und für die positiven Effekte, da reichen übrigens schon 30 Gramm. Es muss also nicht die ganze Tafel sein, obwohl es ja immer schwierig ist. Ne? Bei der Bitterschokolade geht das ja deutlich einfacher. Aber da würde ich sagen, das ist immer so mein Trick, nichts verbieten. Ne? Dann wird das Verlangen nur noch größer. Wenn man sich jetzt verbietet, keine Schokolade zu essen, kann man eigentlich die Uhr danach stellen.
Ja, dass man
doppelt
Lust
und dreifach und die ganze Tafel irgendwie vertilgt.
Ja.
Und dass man vielleicht, naja, ich sage immer, jeder Gang macht schlank, dass man die Schokolade jetzt auch nicht unmittelbar neben dem Fernseher hat oder so.
Definitiv.
Sondern möglichst weit weg, am besten irgendwie im Dachboden, im Keller. Oder
da wäre es am besten. Also diese Fächer, ganz viele Leute haben das zu Hause. Ich hatte das auch lang, dieses Fach in der Nähe oder bei der Küche, wo nur Süßkram drin ist.
Ja.
Das ist ganz ungefährlich. Habe ich nicht mehr, kaufe ich einfach auch nicht mehr und dann ist es noch einfacher. Ich esse gerne echt süß, aber wenn ich das habe, ich würde es auch nur essen. Also das jeder gleich, glaube ich.
Das ist echt, also ich habe früher mal irgendwie so eine Regel gehabt, dass man mindestens 30 Schritte gehen muss, um an das Essen zu kommen oder an was Süßes zu kommen oder so. Und dann merkt man, dass man eigentlich ziemlich bequem ist.
Dass man gar keine Lust mehr darauf
hat. Gar keine Lust mehr drauf hat. Ja.
Das ist schlau.
Und,
Aber Achim, ich glaube, du hast uns echt schon glücklich gemacht. Man darf Tomaten essen. Ich glaube, Tomaten sind auch eins der häufig verzehrtesten Gemüsesorten in Deutschland. Also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, jeder isst fast 8 Kilo oder irgendwie so mindestens im Jahr oder mehr. Oder
also die Verzehrsmenge habe ich jetzt nicht, aber es ist auch gut so.
Ja.
Also es ist gut, nicht, wo man sagt, oh, müsst mal weniger irgendwie Tomaten essen oder man wird nicht vorgewarnt, sondern eher schlagt zu. Also wenn man sich mal an guten Vorsatz setzen will, so dann nicht weniger zu essen, sondern mal mehr Tomaten zu essen.
Ach, das ist doch ein schöner Abschluss für dieses Thema im Moment. Tomaten und dunkle Schokolade. Also du hast uns alle glücklich gemacht, auf jeden Fall schon mal. Es gibt ja das ganze Rohkost-Thema.
Ja.
Rohkost im Sommer ist viel besser, ist es nicht. Ich bin echt gespannt, was du mir dazu erzählen kannst, weil klar ist Rohkost bestimmt gut, ne?
Ja.
Aber ich bin gespannt, ob es ein Aber gibt.
Ja, Rohkost klingt ja erstmal immer super healthy und so und gilt ja so als der heilige Gral der Gesundheit. Und klar, rohe Lebensmittel sind kalorienarm und haben viele Vitamine, Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe, perfekt. Und gleichzeitig reduzieren kalte Speisen oder rohes auch die thermische Belastung, wie ich ja eben gesagt habe, also erzeugt weniger Wärme. Und kalte Mahlzeiten sind oft besser verträglich, so jetzt bei Hitze. Aber da immer so ein kleines Achtung, evolutionär sind wir tatsächlich ans Kochen angepasst. Und da zitiere ich tatsächlich immer einen Harvard-Professor, den Richard Wrangham, ganz gern. Und der sagt sogar, dass der Mensch mit einer reinen Rohkosternährung gar nicht mehr überleben könnte und dass uns das Garen nämlich viele Vorteile bringt. Also viele Lebensmittel, die werden für uns erst bekömmlich, wenn man sie erhitzt, also durch Feuer oder durch Hitze. Keime und Bakterien werden unschädlich gemacht. Das ist natürlich auch ein Vorteil, also wird hygienischer. Und zudem erhöht sich dadurch der Gehalt vieler Vitalstoffe, also Beta-Carotin wird verbessert. Also wenn ich jetzt an Pfirsiche denke oder so, die ja viel oder Aprikosen wahnsinnig viel Beta-Carotin enthalten oder Karotten, da ist auch viel Beta-Carotin drin. Das wird für uns, das wird nicht mehr, aber durch das Erhitzen wird es für uns besser bioverfügbar. Also wir können mehr von dem Provitamin A aufnehmen und das ist wiederum gut für die Sehkraft und so. Oder das Lycopin in der Tomate, wie ich es eben schon gesagt habe, das verbessert sich oder da erhöht sich sogar der Gehalt an Lycopin, wenn man ihnen einheizt. Also reine Rohkost kann tatsächlich auch problematisch werden. Also beispielsweise bei Hülsenfrüchten, Getreide, Kartoffeln, Rhabarber, Sprossen, Holunderbeeren und so. Mhm. Die sollte man nicht roh essen.
Gut, die Kartoffel, die weiß, glaube ich, jeder inzwischen, ne? Dass man sagt, okay, Kartoffel nicht roh.
Ja, aber auch Sprossen nicht unbedingt, ne? Was man oft mal so über einen Salat und so gibt. Ja, die sind oft auch sehr keimbelastet.
Okay.
Rhabarber oder Holunderbeeren, genau, ja. Auch das nicht. Und Getreide, auch das nicht unbedingt roh, Hülsenfrüchte auch nicht. Und deshalb bin ich auf jeden Fall ein Befürworter, den Anteil an Rohkost in der Ernährung zu erhöhen. Aber Achtung, bitte nicht von heute auf morgen, also von null auf Vollkorn beispielsweise, okay. Das ist auch ganz spannend, sondern dass man langsam sich steigert und im Mikrobiom, also unseren Darmbakterien, eine Chance gibt, sich anzupassen.
Aha, ne? Dass der Körper sich einfach ein bisschen dran gewöhnt und sagt, okay, genau. Jetzt ja. Kommt wieder was Gesundes, was anderes, was Rohes eigentlich. Ja.
Das ist tatsächlich häufig ein Problem, also dass man viel Vollkorn isst, viele Ballaststoffe zu sich nimmt und so. Und ja, dass man so etwa bei 30 Gramm pro Tag liegt, 30, 40 Gramm Ballaststoffe. Okay. Wir sind so im Schnitt jetzt bei 10 bis 15 Gramm am Tag, also deutlich drunter. Und wenn man jetzt aber einfach erhöht und denkt, man ernährt sich jetzt gesünder,
von 0 auf 100,
kann es tatsächlich Probleme machen, weil wir diese Ballaststoffmenge gar nicht mehr verarbeiten können. Und dann ist das Ding, dass viele immer denken, oh, ich vertrage das nicht, ja, und lassen es dann wieder.
Klar.
Und deshalb sollte man sich langsam mit einer gesunden Ernährung auch nach oben futtern, dass unsere Darmflora sich dran gewöhnt und nicht überfordert ist mit der Menge. Also Ernährungsinstitutionen, die raten, dass man etwa die Hälfte der täglichen Gemüse- und Obstportionen roh verzehrt und der Rest sollte aber gegart werden. Also mein Fazit ist, ein ausgewogener Mix ist ideal, mehr Rohkost ja, aber Schritt für Schritt keine radikale Umstellung, sondern sich auch da ruhig ein bisschen Zeit geben.
Und dann auch selber mal dran denken und sagen, okay, vielleicht Stück für Stück und nicht übertreiben. Ja, ehrlich, ich bin oft auch so, weil ich dann sage, okay, oh, jetzt habe ich es gegessen, oh, jetzt muss es von 0 auf 100 gut sein, aber so macht es Sinn. Wenn du das so erklärst, dann kann ich auch mal nachvollziehen und sagen, okay, ja, das macht ja Sinn. Wie kannst du von 0 auf 100 gehen? Ja, das geht einfach.
Und man scheitert ja auch oft, ne? Also, weil man, wie gesagt, dann verträgt man es nicht und dann denkt man, oh, das bekommt mir nicht gut und dann lässt man es bleiben.
Genau, es bläht auf, man fühlt sich nicht gut und, aber so.
Und übrigens immer zu Rohkost und zu allem Vollkorn immer viel trinken, damit man auch dieses Quellvermögen, was Ballaststoffe haben, ja auch eine Chance gibt. Auch das hat wieder einen Sättigungseffekt. Und
hast du uns da einen Tipp? Was ist super gut zum Trinken im Sommer? Was brauchen wir da? Was würdest du sagen? Was hat viel Flüssigkeit oder gibt es was, oh, das geht gar nicht oder magst du nur Wasser und sagst auch, alle müssen nur Wasser trinken, aber viele finden es vielleicht doch ein bisschen langweilig auch.
Ja, also klar, trinken ist wichtig. Also gerade, wir haben ja eine extra Folge noch zum Thema Trinken. Also,
ja, das auf jeden Fall.
Nächstes Mal wieder reinhören. Deshalb möchte ich da gar nicht so viel zu sagen, weil das ein großes eigenes Thema ist. Aber wir haben ja so einen Wasserbedarf von etwa 2,5 Liter pro Tag und die Menge, die sollte auch hauptsächlich über Getränke aufgenommen werden. Also mindestens 1,4 Liter, die man am Tag trinken sollte und den Rest nimmt man einfach über die Nahrung oder durch wasserreiche Lebensmittel auch auf, also Obst und Gemüse und so weiter. Also wie ich es vorhin schon gesagt habe, so eine Gurke, Sellerie, Wassermelone, die bestehen zu 95% aus Wasser. Und dann kalte Speisen, also eine Gazpacho, also eine kalte Tomatensuppe und so, die man vorher erhitzt hat, damit sie natürlich auch maximal gesund ist. Ja, und dann erhöht sich natürlich, je nachdem, wie viel man schwitzt oder wie viel man in der Sonne unterwegs ist, erhöht sich eben der Wasserbedarf, dass man dann mehr trinken sollte. Und da würde ich immer sagen, dass man versucht, man kann so Infused Water und so kann man trinken, also dann Mineralwasser mit einem Spritzer Zitrone oder Minze und so weiter, bist du der Experte. Aber was auch wirklich Sinn macht, ist, dass man versucht, isotonisch zu trinken. Und isotonisch bedeutet, dass man in etwa das gleiche Verhältnis hat von Natrium und auch von Glucose, also Zucker, wie im Blut und dadurch ist der osmotische Ausgleich, also deshalb nehmen wir diese Flüssigkeiten besonders schnell auf. Also ein isotonisches Getränk ist super schnell
hergestellt.
Super schnell aufgenommen. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist was auch beim Marathonlauf, bei großer Hitze auch immer wieder passiert, dass es so eine Hypovolemie gibt, also dass man dann viel Wasser trinkt und dann nimmt man das Wasser aber gar nicht so schnell auf und dann hat man das im Verdauungstrakt, aber nimmt das nicht auf, also quasi ins Blut in die Zelle und dann kommt es eben zu dass man so einen Wasserbauch hat, also man ist wahnsinnig durstig, dann trinkt man viel von diesen armen Wässern und dann hat man zwar viel Flüssigkeit getrunken, aber hat trotzdem noch wahnsinnig Durst und hat so einen Wasserbauch, den man vor sich her schiebt.
Okay,
und deshalb braucht man da eigentlich ein Getränk, was man schnell aufnehmen kann, das wäre ein isotonisches Getränk. So ein idealer Drink, Durstlöscher und was schnell aufgenommen ist, wäre eine Saftschorle, also wenn man eine Apfelsaftschorle hat, ein Drittel purer Saft, zwei Drittel Mineralwasser, ein gutes Mineralwasser nehmen, also was nicht Magnesium- und Calciumarm ist oder Natriumarm. Und dann kann man so eine Prise Salz noch dazu,
das
so eine Messerspitze
Salz,
genau. Eben, ja. Und dann hat man isotonisches Getränk. Das liegt so etwa bei 18 Kilokalorien pro 100 Milliliter, also recht wenig, aber das ist genau eben die Menge, die so im Blut auch herrscht und dass man die Flüssigkeit auch schnell aufnehmen kann.
Tja, Achim, so hört sich das doch nach einem Plan an.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Okay, das war die Theorie, also warum wir weniger Hunger haben, wie wir unsere Haut mit Tomaten pimpen können und warum Rohkost nicht ausschließlich und immer die allerbeste Idee ist. Aber jetzt mal ehrlich, das bringt alles nichts, wenn es nicht schmeckt. Deshalb gebe ich jetzt ab an die Frau, die weiß, wie man Geschmack sozusagen an das Ernährungswissen bringt und auf den Teller. Und ich würde starten mit der Frage, auf was sollte man im Sommer beim Einkaufen, wenn es so schwül und brütend heiß ist, achten.
Ja,
besonders
also,
bei frischem.
Ja, das stimmt wirklich. Wenn du einkaufen gehst, klar, die Kühltheken sind alle schön hergerichtet, jetzt ist alles klimatisiert, Supermärkte sind so und dann kommst du raus ins Auto und denkst schon, boah, jetzt läufst du gegen eine Wand und du denkst, ja, was machst du jetzt? Jetzt hast du einen Heimweg, wird's gut, wird's nicht? Und es gibt echt so ein paar Tipps, wo du echt achten musst, auch schon beim Einkaufen. Ich finde, du gehst in den Supermarkt und das Obst, Gemüse sieht immer perfekt aus. Ist dir das schon mal aufgefallen? Du gehst da rein und es hat echt mit dem Licht zu tun. Es ist wirklich Verkauf, bedeutet Licht, es wird oft bestäubt, es ist immer schön feucht und so ist es eigentlich perfekt.
Ja, aber da will ich auch mal eine Lanze brechen, zumindest zu meinem Supermarkt, wo ich mich drin. Der fährt jeden Morgen auf den Markt und sucht das beste Obst und Gemüse draus.
Ja, das ist also, wirklich schön.
Ja, kann man ruhig Werbung machen.
Edeka, ja, wirklich.
Bauer, weil die immer mit uns auch mit allem zur Seite stehen. Also da Janis, der fährt da morgens hin, das hat sein Opa schon gemacht und guckt immer, dass er das wirklich das Beste und tagesfrisch irgendwie bekommt.
Ja.
Und ich weiß, das ist dein Part jetzt, aber das liegt auch oft an uns Verbrauchern, das geht mir ja selber so, dass wir alles immer ankrabbeln müssen.
Ja, ganz schrecklich, ehrlich. Das ist was, das mag ich überhaupt nicht. Also wenn du da reingehst und neben dir steht schon jemand und drückt jede Avocado und schaut, wie gut ist sie nicht. Oder die Banane hat einen Fleck oder hat nicht. Also da bin ich überhaupt nicht so.
Wie prüfst du quasi eine gute Qualität im Supermarkt? Also wenn du das auch nicht anfassen willst.
Klar, man sieht es auf jeden Fall an der Farbe schon mal, wie ist es. Man riecht es manchmal aber wirklich schon von Weitem, wenn der Ananas super reif ist oder richtig im Moment, dann siehst du einfach das schon. Die ist nicht perfekt, die ist nicht irgendwie grün und wie eine Ananas aussieht, sondern die ist wirklich schon ein bisschen braun und das gehört auch so. Die Blätter, die fangen an so ein bisschen sich zu biegen und das darf auch so sein. Ja, das Obst und Gemüse ist einfach nicht perfekt. Das ist ja wie bei uns Menschen auch, Achim. Es ist einfach jedes individuell, ja. Und bitte schmeißt es nicht weg oder denkt, oh, das ist nichts, weil oft sind auch die Lebensmittel, also da lache ich wirklich sehr, weil mein Mann war auch so. Der hat immer gesagt, oh, schau mal, das ist nichts mehr, oder? Dann sage ich, probier das erstmal. Jetzt ist es perfekt. Ja, und das ist wirklich ganz wichtig. Da müssen wir ein bisschen umdenken und sagen, weil ich habe ja auch lange in der Karibik gelebt, da gibt es einfach auch keinen perfekten Supermarkt oder die perfekte Banane. Und da muss man einfach ein bisschen dran denken. Und schmeckt wirklich genauso. Auch wenn man die Schale wegnimmt, dann denkst du manchmal, oh, da hast du die Orange, wie sieht denn die aus? Also ganz schrecklich.
Aber ein tolles Aroma.
Boah, dann schneidest du die auf. Und das ist ja für mich immer das Schönste. Ja, dann schneide ich die auf, riecht es schon und denke, boah, so eine Saftorange hast du irgendwie, hättest du nie gehabt.
Wir sind einfach drauf getrimmt, dass man natürlich immer versucht, dass das, was am besten aussieht. Aber was ich von Janis gelernt habe, beispielsweise ein Salat, dass der rascheln muss.
Also, ja, das ist gut,
dass er so raschelt und quietscht. Und das hat er von seinem Opa schon. Also,
und sowas macht Sinn. Also solche Tipps und Tricks darf man schon nehmen. Klar, ich würde jetzt wirklich nicht alles anpatschen und gerade Sachen, die man auch so isst, auch Erdbeeren und manchmal gibt es Heidelbeeren, Kirschen. Also das finde ich auch nicht schön, wenn man das ankrabbelt. Das möchte man einfach auch nicht. Aber zurück zum Thema, dass man einfach auch sehen, was kaufe ich wie ein. Mhm. Ja, es gibt Sachen, die kaufe ich wirklich erst am Schluss ein. Ich kaufe erst die Sachen, sind abgepackt oder was ich brauche. Und dann gehe ich wirklich zu den frischen Sachen, egal ob es jetzt auch Fleisch und Fisch ist, ja, also nicht nur Obst und Gemüse, und packe das am Schluss in meine Tasche. Tasche einfach. Und die Kühlkette sollte einfach wirklich immer durchgezogen werden. Das ist ja egal, ob bei mir im Restaurant oder zu Hause. Das Ding ist, ich kann natürlich nichts aus 3 Grad rausnehmen und sagen, hu, jetzt gehe ich auf 35, lass das mal 2-3 Stunden und dann tue ich es einfach wieder zurück in den Kühlschrank. Also das ist was, da muss man wirklich auch denken, okay, ich nehme so eine kleine Kühltasche einfach mal mit. Das reicht schon. Also du brauchst jetzt auch nicht sagen, okay, du brauchst jetzt hier den super Profi-Tiefkühler irgendwie im Auto, sondern ja, einfach nur die Kühlkette einfach ein bisschen im Blick halten und auch nicht sagen, okay, ich mache jetzt noch eine Tour zum See, sondern einfach nach Hause und dann reicht auch schon dunkel, ja. Ganz viele Lebensmittel mögen gar nicht im Kühlschrank. Das ist ja das Nächste, ja.
Gibt es auch eine extra Folge zu, aber jetzt eins, was mich noch brennend interessiert. Wenn du jetzt Lebensmittel hier angeliefert kriegst, dann musst du ja relativ zügig prüfen, ist das alles fresh.
Ja, klar, logisch.
Und wie machst du das? Also jetzt gerade bei den Temperaturen.
Bei den Temperaturen ist es wirklich auch so, auch nicht nur zum Gemüse, wirklich auch bei Fisch ist es ganz wichtig. Du schaust, ob er wirklich noch frisch ist. Der Geruch spielt eine Rolle. Fisch darf nie nach Fisch riechen. Ja, das ist sowas, das ist ganz schrecklich oft. Oder bei Molkereiprodukten ist es so, es darf kein Film sich bilden. Es muss einfach immer ästhetisch für dich sein. Wenn du sagst, okay, das ist noch so, wie ich mir das denke, dann ist es so, ja. Also da gibt es nicht eine Richtlinie, wo ich sage, okay, die Avocado, die muss jetzt genau die Größe oder die Form haben. Natürlich ist es bei mir ein bisschen einfacher, weil ich das immer mache, ja. Bei mir, ich sehe das schon, ist es gut oder ist es schlecht. Aber für einen Verbraucher zu Hause ist es einfach wirklich so, Kühlkette ist einfach das Wichtigste, Transport und zu Hause wirklich sachgerecht verräumen bedeutet, jetzt auch die Gurke. Eine Gurke kommt bei mir einfach nicht in den Kühlschrank, sondern die bleibt draußen. Im Kühlschrank kannst du die lagern, da bleibt die ungefähr 4-5 Tage super. Aber wenn du die draußen kühl bei 3 Grad oder 4 oder im Keller hast du 10 Grad, keine Ahnung, ist ja egal, dunkel lagerst, dann ist die einfach 2 Wochen schön. Ne? Das ist einfach was, das wussten wahrscheinlich viele auch nicht.
Und vor allem bitte nicht zusammen mit Tomaten,
ja, ganz wichtig.
Weil die halt viel Ethylen auch ausströmen. Das ist das Reifegas und dann werden auch andere Lebensmittel schlecht. Und Tomaten sollte man auch draußen kühl und
auf keinen Fall in den Kühlschrank.
Ja, auf keinen Fall in den Kühlschrank. Da werden die nur matschig und verlieren den Geschmack und sie werden mehlig. Also am besten draußen lagern und am besten auch weit weg von Blumen und von anderen Lebensmitteln.
Genau, wenn du daheim einen Strauß stehen hast mit Rosen, dann wundere dich nicht, wenn die dann weinen und eingehen, wenn die Tomate daneben steht. Ja, weil viele haben diesen, hast du das nicht? Manche doch, haben doch. So diesen Obstkorb oder den Gemüsekorb und der steht echt oft auch am Esstisch.
Ja.
Und dann denken die sich, boah, was ist denn hier los? Da funktioniert gar nichts mehr. Ja, auch mit Kiwis geht das so. Ne?
Weil du machst jetzt viele durch die Fruchtfliegen und so hast du noch einen guten Proteineintrag.
Logisch, den kannst du mitessen dann am Schluss. Ja, hoffentlich nicht.
Also da ist vielleicht auch noch gesagt, also alles, was irgendwie so in südlichen Ländern gedeiht, ist so die Regel, mag es auch nicht gern kalt.
Genau, das ist ganz wichtig. Also, dass du wirklich sagst, du musst nicht alles in den Kühlschrank. Klar, wenn es zu heiß ist, dann kannst du dein Gemüsefach, auch gerade Salat, möchtest schon auch feucht, dann nimmst du einfach dann ein Tuch und sagst, okay, du wickelst ein bisschen ein und dann kannst du es einfach feucht lagern oder Beeren. Immer mit Strunk ist zum Beispiel wichtig. Nicht den Strunk wegnehmen, die wässern aus und schimmeln viel schneller einfach auch. Ja. Oder bei Brot ist es auch ein ganz großes Thema einfach.
Obwohl bei Möhren würde ich den Bund wieder, bevor ich den Kühlschrank packe, wieder wegnehmen.
Ne?
Und den gegebenenfalls weiterverwenden. Also ja auch immer 1000 Tipps, was man noch Gesundes und Gutes damit machen kann, weil das ein Wasserräuber ist, zieht natürlich auch
genau
die Karotte dann Energie. Aber beim Obst eigentlich schon
immer
Stängel dran.
Genau, ne?
Also Kirschen und so immer mit Stängel.
Ja, weil sonst hast du wieder eine Angriffsfläche, da kann sich dann wieder ein Bakterium reinsetzen auch. Dann wird es wieder, der Schimmel bildet sich viel schneller. Und gerade bei Beeren ist es ja so, ich bin auch Mama, meine Kinder essen ja 5 Tonnen Beeren in der Woche gefühlt. Und wenn du die einkaufst, ehrlich, dann und den Kühlschrank, dann denkst du nach dem Tag, boah, was ist denn jetzt los? Einfach locker reinsetzen, gern auch auf den Küchenkrepp. Also ich mache das echt gern. Dann sitzen die gut, dann musst du nichts abdecken und die halten sich echt gut.
Ein kleiner Spoiler, wir haben bestimmt nochmal das Thema Beeren und wir haben auch bestimmt nochmal das Thema Lagerung und Lebensmittel haltbar machen und lagern. Aber bei Beeren ist es auch so, dass die kurz vorm Verderb am allergesündesten sind. Also kurz bevor die anfangen zu schimmeln und so, haben die den höchsten Gehalt an gesunden Inhaltsstoffen, also die sekundären Pflanzenstoffe, also diese Anthocyane, die da drin stecken, das ist, was den Beeren die dunkle Farbe gibt, dann haben die den höchsten Gehalt.
Ja.
Also ruhig auch dann einzelne, wenn die schlecht sind, ruhig raus, aussortieren.
Genau, aussortieren, ne?
Damit, damit die anderen nicht anstecken und schimmelig werden. Aber nicht die ganze, das ganze Bärenbataillon dann irgendwie wegschmeißen, sondern da haben die wirklich...
Ja, musst du auch gar nicht. Also die stecken sich eigentlich auch nicht an. Du wäschst die ja danach eh nochmal ab und sagst, okay, dann kannst du die auf jeden Fall noch essen, das ist gar kein Thema. Und aber auch beim Brot zum Beispiel, ich bin jemand, ich lagere Brot nie im Kühlschrank. Das ist für mich so, das bleibt immer draußen. Aber wenn es wirklich ganz heiß ist, gerade bei Toastbrot oder so Weißbrotsorten, ist es so, dass wirklich der Schimmelbefall ganz extrem ist, wenn das so feuchtes Klima wird. So 35 Grad ist natürlich schon grenzwertig. Da kannst du sagen, okay, das packe ich jetzt einfach mal 2 Wochen jetzt in den Kühlschrank, weil da hält es einfach besser.
Also was ist dein Tipp jetzt?
Also
Sommerbrot,
Brötchen? Genau, Brötchen würde ich auf jeden Fall, Toastbrot und Schnittbrot würde ich auf jeden Fall in den Kühlschrank packen. Gemüse, Obst, dunkel. Nicht zu heiß, bei 10 Grad maximal würde ich das, Keller ist halt optimal. Also Keller ist immer perfekt für Gemüse und Obst.
Das hat jetzt nicht jeder.
Ja, Keller, aber ne? Halt kühl. Einfach, ja. Dass es wirklich nicht so heiß ist. In der ich würde es jetzt nicht gerade auf die Fensterbank legen. Es gibt ja Sachen, zum Beispiel wenn du Pilze hast, wenn du die auf die Fensterbank legst und die Sonne scheint nochmal drauf, macht es ja nochmal einen Effekt. Das habe ich von dir gelernt.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Habe ich gut zugehört. Schau mal.
Wäre Vitamin D. Dann
ja, genau. Vitamin D. Aber das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich die Erdbeeren da reinlege und dann sind die in der strahlenden Hitze. Also einfach schauen, nicht in der vollen Sonne, immer die Kühlkette einhalten. Wirklich, das ist das Einzige, was man dem Ganzen mitgeben darf.
Es gibt ja früher, habe ich auch in der Küche stehen, so einen Tontopf.
Ja.
Und da passen echt viele Lebensmittel rein. Da ist es dunkel.
Da hast du, das ist ein guter Tipp.
Und dann macht man sich quasi so einen Mini-Keller. Wir sitzen ja hier auch in einem alten Gewölbekeller.
Machst du dir den selber, deinen Keller?
Und man hat quasi so den Mini-Keller. Ja, man wundert sich dann manchmal wirklich, wie lange die Lebensmittel so
ja,
in Ton und in
ehrlich,
und so Töpfen haltbar sind.
Funktioniert gut.
Ja, also. Tontöpfchen in die Küche.
Und dann muss man auch nicht so viel wegschmeißen. Ich bin immer so traurig, wenn man so viele Lebensmittel einfach wegschmeißen muss. So, jetzt
Ich habe aber noch eine Frage, bevor wir zu unserem Highlight-Rezept kommen, also was du Gesundes aus dem und vor allem Leckeres zubereitest aus dem Ernährungswissen. Aber gibt es denn Lebensmittel, die du sofort zubereiten würdest, gerade jetzt bei der Hitze, nachdem du sie eingekauft hast? Also wo du sagst, so, da mache ich dann immer sofort was mit raus und lagere die gar nicht groß ab.
Also wenn ich irgendwie, gerade auch jetzt im Sommer, wenn ich Fisch kaufe zum Beispiel, das ist bei mir wirklich so, den mache ich sofort. Der schmeckt am besten, der ist wirklich, da verlierst du nichts. Da kannst du sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal einen Salat, ich kann den warm essen, ich kann den kalt essen. Ich muss nicht lang am Herd stehen. Man denkt ja immer, okay, du kaufst jetzt ein Gemüse, Fisch und alles. Es dauert alles so lang. Ich bin auch selber Mama, ich habe es dir vorhin schon gesagt und ich habe auch keine Zeit. Klar, jeder kommt immer und sagt, oh ja, du kochst daheim 5 Stunden, aber das möchte ich auch nicht. Ich bin zu Hause, möchte einfach auch innerhalb, ich habe genau meine Zeit, wie jeder andere auch, eine halbe Stunde maximal, würde ich sagen, eine Stunde Zeit am Tag zu kochen. Aber du kannst einfach kochen. Also du kannst sagen, okay, ich bereite mir das und das dazu vor. Gerade auch jetzt im Sommer Wassermelone, kannst du super.
Dann sag doch mal, wie kauft eine Antonina Müller? Eine Starköchin, Spitzenköchin, wie kauft die Fisch ein und verarbeitet ihn gleich? Gib uns doch mal so eine Shortlist, so dass das ist zu tun mit Fisch.
Also ich will dir jetzt auch keine Werbung schalten, aber wir sind ja immer bei dem Fischhof hier. Da kannst du deinen Fisch noch aussuchen. Dann sagst du, okay, du willst die Forelle. Also ich bin halt auf die heimischen Fische immer sehr bezogen.
Du kaufst sie frisch aus dem Wasser.
Du kannst sie da auch. Das gibt's überall. Das gibt's nicht hier nur im Spessart, sondern es gibt's, also eine Forellenzucht gibt's fast echt in jeder Ecke. Also
ja, gut, frischer geht's ja gar nicht mehr. Aber wenn du jetzt im Supermarkt mal einen Fisch einkaufst, sag mal, du bist jetzt in Spanien im Urlaub oder irgendwo sonst und gehst in den Supermarkt und kaufst Fisch aus. Auf was guckst du da?
Also du schaust auf jeden Fall, dass der Druck gut ist, dass er nicht nach Fisch stinkt, das ist ganz wichtig, dass er nicht schmierig ist. Und wenn du einen ganzen Fisch hast, dann kannst du immer auf die Kiemen schauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du machst sie wirklich auf, schaust die Kiemen an, sind die rot und die Augen schön frei, dann hast du einen perfekten Fisch. Also besser geht's gar nicht. Also das ist wirklich, wenn der braun wird und ein bisschen zu schmierig wird, Finger weg. Das ist nichts Frisches auf jeden Fall. Und dann nimmst du den mit heim. Entweder machst du den im Ganzen, also ich liebe das, ohne viel Aufwand, einfach im Ganzen in die Pfanne. Knoblauch darf bei mir nie fehlen. Ein paar Kräuter und dann hast du ein super Gericht. Da machst du einfach ein bisschen Brot dazu oder einen Salat Und dann bist du ganz super, jeder ist happy, meine Kinder lieben das. Und sagt nicht, Kinder essen sowas nicht. Doch, ihr probiert es einfach und die machen das, wirklich. Meine Kinder, da lachen immer alle im Urlaub. Ich muss dann die Pizza essen, was ich den Kindern bestellt habe und die essen meinen Fisch weg.
Ja, und da auch so ein psychologischer Trick, ne? Irgendwie, dass man denen nichts aufzwingt.
Nein, gar nicht, würde ich nicht, nee, niemals.
Sondern eher so ein bisschen neidisch machen. Ne?
Genau, und auch ein bisschen spielerisch und sagen, schau mal, und wie geht das? Und ist auch mal interessant, so einen Fisch einfach zu filetieren. Ist auch für einen selber. Man isst da nicht nur rein, das ist halt was für den Kopf. Ich finde immer, wenn du einfach was hast, ein Fertiggericht oder wenn du schnell, dann isst du, du isst innerhalb von 5 Minuten, tschuck, 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 bist fertig. Und das ist was, das macht dich selber. Du hast was zu tun, du isst es mit Genuss, mit Bedacht. Bedeutet, du hast ein ganz anderes Einfühlungsvermögen für das Lebensmittel dann am Schluss.
Ja.
Und das finde ich was, das ist super, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, dass man nicht nur da sitzt und sagt, man isst so schnell alles diesen Teller rein.
Auch wieder ein eigenes Thema,
ja, genau.
Zurück zum Fisch. Also wenn man jetzt, man hat ja früher immer gesagt, säubern, säuern, salzen. Würdest du das auch noch unterschreiben, oder?
Also ich, ja, natürlich kannst du das. Es gibt ja die ganz von früher noch Müllerin, Forelle, also so ganz die klassischen Garniturarten und alles, ne? Blau, Forelle, blau. Aber musst du nicht. Also ich bin auch nicht dafür. Du einfach eine gute Qualität kaufen und dann ist gut. Und es muss auch nicht immer teuer sein. Fisch musst du nicht jeden Tag essen. Machst du ja auch nicht, mache ich auch nicht. Aber wenn du sagst, du gehst jetzt in eine Tomate, ist immer wieder beim Thema einkaufen. Und wenn du die einfach schön zubereitest, du kaufst die schön reif, machst daheim einen schönen Salat, eine Bruschetta, das ist was für mich super Einfaches, super Leckeres. Machst dir Knoblauch, Basilikum dazu, Gewürze machen das Ganze, Kräuter und Gewürze. Dann kannst du so einfach kochen und es schmeckt immer gut. Ich lache, weil ein guter Freund hat letztes Mal zu mir gesagt, wie hast du den Salat jetzt gemacht? Dann sage ich, welchen Salat? Was habe ich jetzt? Ich habe einfach eine Vinaigrette, einfach ganz einfach mit Essigöl. Ich habe ja auch nichts anderes daheim, ne? Senf und Salz, Pfeffer gemacht. Das hat noch nie so bei ihm geschmeckt. Dann sage ich, ja gut, du musst nur die normalen Lebensmittel einfach zubereiten. Du brauchst kein Hexenwerk, du brauchst kein Traubenkernöl. Oder natürlich ist alles schön, was du hast oder was du machst, aber bei mir ist es auch so, ich würde daheim nie ein Rezept machen, wo ich jetzt extra einkaufe und dann 20 Sachen einkaufen muss, nur um dieses eine Rezept zu machen. Bei mir ist immer wichtig, dass du irgendwie deine eigene Note sagst, ja gut, du hast jetzt kein Walnussöl, ja dann nimmst du halt einfach ein Rapsöl.
Und,
verstehst du, was ich meine? Ja. Ohne viel Aufwand.
Aber jetzt lass uns mal zum nächsten Punkt kommen, nämlich zu...
Ist das Beste, unser Erfolgsrezept der Woche.
Ich habe mir gedacht, wir machen da heute eine Gazpacho. Aha. Eine asiatische, leicht angehauchte Gazpacho. Und die Tomaten müssen richtig gekocht werden. Wir machen eine Art Sugo, ja, so wie es die Mama, die Nonna schon daheim gemacht hat.
Ja, ja.
Wir kochen die auf. Also wir schwitzen unseren Knoblauch ein bisschen mit an. Der schön vorgehackt, das ist ganz wichtig, dass er ein bisschen stehen bleibt. Das habe ich alles von Achim gelernt. Also Leute, ihr könnt da wirklich viel lernen. Auch ich als Köchin. Und das ist so spannend.
Danke,
ja, nee, das muss man ehrlich auch sagen. Das ist super spannend. Genau. Dann schwitzen wir das an mit unseren Zwiebeln. Machen gar nicht viel Shishi dahin. Da kommt wirklich die Tomate mit ein und es wird richtig schön eingekocht mit allem, also wirklich mit der Schale.
Ja.
Weil das Problem ist bei mir immer, ich mag das nicht, die Schale, also das ist einfach mein eigener Geschmack.
Mhm.
Und auch viele vertragen es tatsächlich nicht, diese Schalenstückchen. Genau, es ist schwer bekömmlich. Und wenn wir das fertig gekocht haben, eingekocht haben, du kannst es so lange kochen, wie du möchtest, kannst du wirklich sagen, okay, ich passiere das ab. Dann hast du die Schale nicht mit drin, hast aber das maximal aus dieser Tomate rausgeholt.
Erklär, passierst du ab.
Ja, natürlich werde ich mal. Bedeutet, du mixst es, es ist ganz fein und dann kommt es durch ein Sieb. Also wirklich, du streichst es richtig, du drückst es richtig durch ein Sieb, dass eigentlich alles mit rauskommt.
So ein Nudelsieb.
Nudelsieb, aber noch ein bisschen feiner wäre besser, weil du sagst, okay, die harten Teile bleiben dann einfach im Sieb, wo du nicht, das ist einfach ein persönliches Gefühl, wo man nicht gern hat. Also ich habe das nicht gern, wenn ich Tomate esse, wenn dann wirklich diese, ja, diese harten Schalenreste einfach in deinem Mund bleiben.
Aha.
Ja, und dann hast du einfach schon mal eine Grundbasis. Eine Gazpacho ist ja eigentlich eine kalte mediterrane Gemüsesuppe, bedeutet, wir geben noch Gurke dazu, wir geben Paprika dazu und was ganz wichtig ist, wir geben noch ein bisschen Ingwer dazu und Limette.
Darf ich da kurz eine Geschichte erzählen zum
Gazpacho? Du darfst immer eine Geschichte
aber
erzählen.
Wir bleiben mal, Limette, ne, bleiben wir jetzt mal stehen.
Ja.
So, aber die muss ich ganz kurz zum Besten geben. Ich habe mein Studium verdient in Hamburg in 4 Jahreszeiten und habe da im Bankett gearbeitet. Und dann war Paul McCartney da und hat nach dem Konzert ein Bankett für ihn gemacht und so, natürlich vegan. Und Und dann stand ich da hinter dem Buffet und ich stand hinter der Gazpacho, also der kalten Tomatensuppe. Und dann kam der Schlagzeuger von Paul McCartney, kam da anmarschiert und drückte mir erst eine CD in die Hand. Und das werde ich nie vergessen. Das war eine selbstgebrannte CD und die sollte ich einlegen. Mhm. Normalerweise im Vierjahreszeiten Mendelssohn, Bartholdy, Klavier, so. Und dann habe ich diese CD da eingelegt und dann schepperte durchs Vierjahreszeiten, zumindest ein Bankett, Bob Marley mit Get Up, Stand Up. Und das fand ich schon großartig. Naja, also das habe ich dann gemacht und dann fragte mich der Drummer, was das denn sei. Und da habe ich gesagt, eine Gazpacho ist eine Cold Tomato Soup. Und dann sagte er, what? A Cold Tomato Soup? Oh, Paul. Und schüttelte mit dem Kopf, hat's aber probiert. So, also das ist meine Geschichte, die ich immer, ich verbinde Paul McCartney
mit Gazpacho.
Mit Gazpacho.
Ach, wie schön ist das? Aber machen Limette, wir das jetzt auch? Limette, ja, genau. Also ich gebe ja nicht nur Tomate mit dazu, sondern wirklich auch, ich mache die asiatische Note, bedeutet Ingwer, ein bisschen gehackt. Aha. Und das Schöne ist, du hast einfach für die sommerlichen Temperaturen nicht zu heiß. Ich würde es ja auch nicht eiskalt machen. Viele machen das ja wirklich auf Eis. Würde ich auch gar nicht. Ich würde die wirklich so Zimmertemperatur, da hast du einfach das optimale Geschmackserlebnis dann noch dazu. Mhm. Bisschen Sojasauce, dann das rundet einfach alles nochmal ein bisschen ab. Und was ganz wichtig ist, finde ich, für die Süße, einfach Tomate braucht immer ein bisschen einen Gegenspieler. Das ist
normal. Ja. Man nehme Mini-Tomaten.
Mini-Tomaten, ganz wichtig, ja, weil genau.
Die sind ja viel gesünder, viel mehr Lycopin. Dann sagst du, obwohl eine kalte aufgekocht, auch das ganz super wichtig. Gut, weil mehr Lycopin. Besserer genau. Sonnenschutz jetzt. Das ist der Grund, okay.
Das ist der Grund, genau. Und dann fangen wir an, einfach auch, eine Gurke will nicht gekocht werden einfach. Und auch der Geschmack schmeckt einfach ganz anders, wenn du die aufkochst.
Eine Gurke, wichtiger Satz, eine Gurke will nicht gekocht werden. Also eine Tomate braucht ein bisschen Haue
und eine Gurke will nicht
gekocht werden. Aha, kann man sich merken.
Ja, genau. Und dann geben wir eben die Sachen dazu. Paprika, die ganz klassischen wie auch. Paprika, Gurke, ich habe ein bisschen Knoblauch drin, aber jetzt kommt noch der Hack, wir brauchen ein bisschen Wassermelone. Das gibt nochmal die Süße, bedeutet, dann habe ich den Gegenspieler. Dann kann ich auf Zucker verzichten. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich nicht einfach nur wahllos da Zucker reinkippe und sage, okay, das passt dann. Und dann wird das Ganze einfach nochmal alles durchgemixt. Was ganz wichtig nochmal ist, einfach um das Ganze zu unterstützen, auch nochmal den Geschmack, einfach ein gutes Olivenöl macht echt das Ganze nochmal dann rund am Schluss. Jetzt kein Liter. Ich schreibe die Rezepte, das ist auch nochmal ganz wichtig, immer am Schluss mit drunter. Das ist ganz wichtig, weil, dass ihr es auch nachkochen könnt, dass ihr nicht denkt, oh Gott, die redet einfach nur so einen Blödsinn.
Nee. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Rezepte quasi mit maximal gesund, und maximal lecker, kommen immer am Ende mit in die Shownotes und sind da für euch zu finden. Ihr müsst also nicht mitschreiben wie die Weltmeister hier, sondern einfach nur zuhören.
Einfach nur zuhören und dann genau, und dann ablesen. Da stehen dann auch nochmal die Anleitungen dabei, dass man wirklich sich auch sicher ist, weil sonst funktioniert es einfach auch nicht. Ja, und dann ist es wirklich was ganz Einfaches. Ich habe innerhalb von 30 Minuten wirklich einen super Snack einfach, wo ich sage, auch mittags, da brauche ich nicht so viel, da kann ich einfach mal so, kann ein schönes Baguette dazu essen, weil ich mache jetzt zum Beispiel in die Gazpacho. Viele machen Weißbrot mit rein, weil sie sagen, die brauchen eine Bindung, aber das funktioniert auch wirklich ohne. Also das ist kein Thema. Einfach kurz einmal nochmal durchrühren, dann ist es perfekt.
Und wie servierst du die?
Dann kommt die einfach in eine schöne Schale, was du daheim hast, Achim. Da kannst du wirklich machen, wie du möchtest, wie eine Suppe, einen Suppenteller tief. Du kannst auch sagen, okay, ich bin heute ganz locker unterwegs, dann mache ich es in ein Glas und kannst sie trinken. Also das ist wirklich so, da sage ich, okay, ich brauche überhaupt gar keinen Löffel. Ich mache es einfach so und trinke es wie ein Shot.
Also ein super leckerer Tomatensaft quasi.
Ja, aber schon mit Nährwert. Also es ist schon was anderes. Also und ganz wichtig, Leute, ihr müsst euch immer Zeit fürs Essen nehmen. Das ist so mein Wichtiges, dass ich immer sage, Leute, ihr braucht Zeit zum Essen. Setzt euch hin, auch wenn es nur eine Gazpacho ist oder sagt, okay, ich habe mir heute einfach schnell was gemacht. Aber Essen, einfach wenigstens die halbe Stunde am Tag für Essen Zeit nehmen.
Food Hack der Woche. Schnell, smart und lecker.
Wie finde ich die perfekte Wassermelone? Also ich stehe da im Supermarkt vor so einem Berg voll Wassermelone und versuche da irgendwie, wie beim Überraschungsei, die beste und leckerste raus zu gucken, zu klopfen, zu hören. Aber verrat's uns, wie finde ich jetzt mit einfachen Mitteln, mit einfachen Foodhacks die beste Wassermelone?
Ja, Achim, so schlecht bist du gar nicht mit deinem Getrommel. Ja, also ich sehe das auch immer wieder, dass manche da stehen und trommeln, die singen gar nicht so verkehrt, muss ich sagen, weil umso dumpfer der Klang, ja, und umso reifer wird sie dann einfach. Ja, der ist schwerer, hat mehr Saftigkeit in sich, bedeutet auch süßer. So ganz verkehrt ist es nicht. Aber was auf jeden Fall einfacher ist, ist der Sonnenfleck. Wenn der einfach schön gelb ist, das ist ein Zeichen von Reife, ja, soll so buttergelb sein, würde ich sagen, dass man sagt, okay, man hat richtig Lust da reinzubeißen. Das ist ein super Tipp, würde ich meinen. Und dann gibt es auch noch so ein Netz, ja, wie so ein Spinnennetz da drüber. Das ist auch ein gutes Zeichen. Und was es noch ist, ist der Stiel. Ja, wenn der Stiel oben ein bisschen vertrocknet ist, umso saftiger, umso reifer ist sie, natürlich umso süßer. Ja, wenn der nämlich noch ganz grün ist, dann liegt es eher daran, die wurde unreif geerntet und kann nicht so süß sein wie die anderen. Ich glaube, das sind so die Haupthacks.
Das ist spannend, weil das ist quasi anders als bei der Tomate. Ne, genau. Soll die Knospe ja möglichst frisch und grün noch sein, also bei der Wassermelone nicht, sagst du.
Ja, das stimmt, da nicht. Da muss es wirklich ein bisschen vertrocknet sein und dann ist es auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und dann bist du auch der Superheld am Wassermelonenregal. Aber jetzt habe ich euch noch einen super Tipp. Also wenn du Wassermelone mit Zitrone mischt oder du träufelst es drauf, absolute Geschmacksexplosion. Ich bin wirklich gespannt und du wirst mir bestimmt erklären, warum das so ist. Jetzt lachst du wieder, aber das ist wirklich der Hit.
Ja, kennt man vielleicht, also bei Instagram ging das ja auch rauf und runter, ne? dass Leute da irgendwie Zitrone auf die Melone träufeln und danach irgendwie vor Glück durch die Decke gehen. Das ist wirklich spannend, weil der Zitronensaft, der wirkt sehr komplex auf die Geschmackswahrnehmung. Das kennst du ja aus der Küche, Antonina, und weißt, was Säure alles bewirken kann. Aber besonders spannend finde ich in dem Zusammenhang, dass Zitronensaft den pH-Wert im Mund senkt, also macht den pH-Wert saurer. Und der niedrigere pH-Wert beeinflusst die Aktivität bestimmter Geschmacksknospen, besonders die Rezeptoren für Süßes eben. Und Studien zeigen sogar, dass die Süße bei leicht saurem Milieu deutlich intensiver wahrgenommen wird, obwohl sich der Zuckergehalt nicht ändert. Das liegt daran, dass der Kontrast zwischen süß und sauer die sensorische Verarbeitung im Gehirn verstärkt. Man nennt das Cross-Modal Interaction. Ist also quasi ein Trick, mit dem man Süßes intensiver wahrnimmt. Also wenn du beispielsweise weniger Zucker in einem Rezept verwendest, dann kann man das quasi mit einer Säure oder mit der Zitronensäure kompensieren und aufpeppen. Man nimmt also das Süße viel intensiver wahr, wenn sie kombiniert wird mit Säure. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und zudem fördert die Zitronensäure den Speichelfluss, was die löslichen Zucker und Aromen der Melone besser verteilt und somit die Süße sensorisch zugänglicher macht. So kann man das vielleicht sagen. Das Ergebnis, die Melone wirkt aromatischer, frischer und süßer, obwohl sie es eigentlich gar nicht ist.
Ja, brutal. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ich bin wirklich geflasht. Probiert es aus, es ist wirklich spannend.
Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt demnächst mal eine Wassermelone kaufen und quasi auf die Tipps von der lieben Antonina Müller achten und sie ist trotzdem nicht gut.
Oh, dann müsst ihr zu
dann
mir
alle Häme
an
zur,
mich?
Zur Antonina und alle Hassbotschaften, ja. Obwohl wir natürlich gegen Hass sind.
Auf keinen
so.
Fall.
Aber auch mal lieb schreiben vielleicht. Das könnt ihr übrigens jederzeit tun, dass ihr uns einfach schreibt, wie findet ihr unseren neuen Podcast? Also ist Ernährungswissen mit Biss maximal gesund und maximal lecker. Und wir sind froh, wenn ihr uns was Konstruktives schreibt oder wenn ihr auch Wünsche habt, was wir unbedingt mal mit aufnehmen sollen und behandeln sollen. Oder auch eure häufigsten Fragen, also eure Ernährungsfragen oder auch Küchenfragen, immer bitte mit an uns. Und wir versuchen, und das verspreche ich euch, tatsächlich alles zu beantworten, auch wenn es einen Moment dauert. Aber das ist ein großer Anspruch von uns,
ja, auf jeden
dass
Fall.
Ihr hier einen Ernährungspodcast habt mit Biss und mit Mehrwert. So, das war unsere große Sommerfrische für den Kopf und für den Magen bei 35 Grad und es wird noch heißer draußen. Wenn ihr Lust habt, das Ganze direkt umzusetzen, in den Shownotes wartet das Rezept von der Antonina und mir zum Nachkochen auf euch. Wie immer maximal lecker, maximal gesund.
Ja, Achim, nächste Woche habe ich natürlich auch eins für euch. Da wird's dann fruchtig. Es geht um Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen, ich mag ja nicht alles, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, warum sie mehr können, als nur hübsch auszusehen und wie sie clever einzusetzen sind. Und ganz wichtig, ohne Fruchtfliegen-Debakel. Es ist
ohne Proteineinlage.
Oh, das mag ich gar nicht, das nervt.
Bis bald.
Macht's
bis
gut.
Mit Biss. Ja. Bis nächste Woche.
Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.
Das war Is. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.